Es begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert zu folgendem Thema heute. Schwermut, wenn das Gemüt Achterbahn fährt. Heute mit dem zweiten Teil. Und zu Gast darf ich ganz herzlich begrüßen im Studio in München Dr. Siegfried Schlett. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, ich grüße auch alle Hörer. Guten Morgen.
Ja, Schwermut. Schwer wie eine Zentnerlast kann so eine Depression ja auch das Leben verleiden. Aber ist denn an so einer Schwermut alles nur noch schwer oder steckt da noch ein Fünkchen Sinn dahinter? Eine krankhafte Depression kann jeden Lebenswillen ersticken, jede Aktivität zum Erlahmen bringen, kann begleitet werden von Panikattacken, von Herzrasen und von Unruhezuständen. Der Evolutionsbiologe Charles Darwin litt wohl unter einer solchen. Darwin konnte sich aber dennoch ganz auf seine Arbeit konzentrieren, wenn er schrieb: Jedes Leiden verursacht Depressionen, wenn es nur lange genug anhält. Doch es macht auch wachsam gegenüber großem und plötzlichem Übel. So das Zitat. Steckt also doch noch ein Sinn dahinter? Davon unterscheiden sich natürlich die Stimmungstiefs, die jeder kennt und die so häufig vorkommen wie ein Schnupfen, schreibt Jona Lehrer in der FAZ. Wir wollen der Melancholie ein bisschen auf die Spur kommen und fragen, welchen Stellenwert sie auch zu anderen Zeiten hatte. Dann wollen wir uns aber auch vor allem den Symptomen und den Ursachen depressiver Verstimmungen widmen. Welchen Einfluss haben Hormone gerade im Leben einer Frau zwischen Beginn der Menstruation und Menopause? Oder welche Rolle spielt die Schilddrüse bei den gefühlsmäßigen Achterbahnfahrten? Tja, und was können wir selber ganz natürlich auch dagegen tun oder vielmehr für uns tun? Herr Dr. Schlett, ich freue mich, dass Sie zu Gast sind. Sie leben in München, sind verheiratet und sind eigentlich schon seit über 25 Jahren tätig als Apotheker in der Klösterl-Apotheke in München und konnten sich jüngst noch Ihren Wunsch erfüllen, auch eine privatärztliche Tätigkeit in Aschaffenburg aufzunehmen. Und da sind Sie eben jetzt auch als Arzt tätig. Wie häufig oder ja, sagen wir, begegnet Ihnen dieses Muster der depressiven Verstimmung, der Stimmungsschwankungen im Alltag, so als Mediziner, Herr Dr. Schlett?
Es betrifft sowohl den täglichen Kundenstrom in der Apotheke als auch Patienten, die sich wegen bestimmter Symptome an einen Arzt wenden und von ihm Hilfe erhoffen. Und viele Patientinnen sind ja, es ist ja mehr ein Problem von Frauen, dieses ganze Thema Gefühlsschwankungen. Man weiß, dass es mehr Frauen sind, die darunter leiden wie Männer, weil das ist auch, wie soll man sagen, durch unsere ganze Evolution zu erklären. Die Frauen, die mussten nie jagen oder draußen nach Beute suchen, sondern die waren immer für den Binnengefühlsmarkt der Familie zuständig, was in der Höhle sich abspielte. Und dadurch sind sie, was Gefühle betrifft, viel reicher und auch leichter irritierbar. Und von daher können Sie sich vorstellen, dass natürlich auch viele Irritationen, die bei Frauen über einen langen Zeitraum sich anstauen, mehr oder weniger dann verschiedene Stufen der Belastung bis hin zu einer auch Erschöpfungsdepression annehmen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes wie krankhafte Störungen, die schon auch in jungen Jahren auftreten können, Depressionen, die schwerwiegende Krankheitsbilder sind. Aber hinter allem steht natürlich ein Sinn. Hinter allem steht ein logischer Vorgang. Entweder es ist im Hirn die Zentren, die zueinander zusammenspielen, bedingt durch angeborene Störungen. Da läuft einfach der Motor nicht rund, da laufen die Stoffwechselwege im Hirn anders. Das ist die innere Logik von, sagen wir auch, kindlichen juvenilen Störungen, aber auch die Lebensführung, Mineralstoffmängel, langanhaltende, erschöpfende Zustände, Hormone. All das bilden einen ganz logischen Boden, auf dem sich sozusagen die Gefühle in Form von Achterbahnen und manchmal auch in Talfahrten bewegen können.
Das ist ja auch eine interessante These, wenn Sie die Gefühlszustände und die Stimmungsschwankungen, die damit einhergehen, dann eher den Frauen zuordnen, das evolutionsbiologisch erklären. Heißt das, der Mann hat an sich nicht so einen ausgereiften Gefühlsgemengenlage oder nicht alle Männer entsprechen ja jetzt deshalb der norddeutschen Tiefebene von ihrem Gefühlshaushalt her, dass immer alles so gleichbleibend ist, oder?
Ja, ich meine, man weiß durch Studien, dass also dieses Thema Depressionen mehr von Frauen besetzt ist wie von Männern. Man weiß, dass verheiratete Frauen häufiger eher zu Depressionen neigen wie unverheiratete Frauen. Aber bei Männern ist es genau umgekehrt. Da ist es, sind eher die unverheirateten Männer, die leichter quasi gefühlserschöpft werden wie die Verheirateten.
Das also ist aber Sie sehen, es gibt
schon eine.
Was denn zusammen?
Es gibt, das sind Untersuchungen, die sind ganz neutral und die haben auch gar nichts damit zu tun, dass ich den Männern, ich bin ja selber aus dieser Abteilung, weniger Gefühle zustimme. Aber was diese Tiefe, die Erschöpfungsfähigkeit oder die Problematisierung im guten Sinne gemeint, also dass man wirklich gefühlsmäßig an die Tiefe geht, das würde ich sagen, ist bei Frauen ausgeprägter.
Gibt es denn zu diesen Studien, die Sie gerade zitiert haben, auch eine Erklärung, warum eben Depressionen oder Erschöpfungszustände bei Frauen eher in der Ehe vorkommen?
Ja, einfach, weil, wie gesagt, das, was in der Höhle, in der Beziehung Probleme macht, ist einfach für Frauen oft problematischer und schwerwiegender wie für Männer. Weil die Männer einfach gewohnt sind, draußen den nächsten Hirsch zu erlegen oder die nächste Bank zu kaufen oder das Konto zu plündern. Das ist sozusagen, ich sage es jetzt natürlich sehr überspitzt, aber das ist schon, sagen wir schon, es gibt verschiedene Schwerpunkte unter den Geschlechtern.
Wie ist es denn überhaupt? Also Schwermut, wenn man sagt, ist das gehört auch zu diesen Stimmungsschwankungen, gehört einfach zu unserem Leben dazu, ist ein vorübergehender lebender Gemütszustand oder ist das aber auch ein bestimmtes Charaktermerkmal, was den einen Menschen nun wirklich auch ein Leben lang begleitet, wo das innere Seelenleben eben grundsätzlich eher in Moll gestimmt ist?
Natürlich, alle kennen diese berühmte Gleichung, ein halb volles Glas Wasser. Der eine sagt, es ist halb voll, der andere sagt, es ist schon halb leer. Also es geht schon immer auch vom Ziel aus, in dem sich unser Leben bewegt. Wenn vor uns eher Probleme liegen oder immer nur Berge stehen, über die wir nicht hinüber können, da ist es natürlich für das Seelen, für das zu verkraften, schwieriger, wie wenn wir uns mit Themen der Hoffnung beschäftigen, Themen des Weitens, Themen des Öffnens. Und da ist natürlich auch nicht umsonst es für mich eine sehr große Freude, dass wir das hier in einem christlichen Sender besprechen, weil gerade auch die Briefe von Paulus, die ja so viel von Hoffnung sprechen, für uns Christen auch immer wieder eine echte Glaubensfrage. Glauben wir daran, wenn wir uns der Hoffnung hingeben, dass wir damit mehr Kräfte haben, auch für die Seele? Oder glauben wir dann doch mehr, dass es sowieso alles grau ist und problematisch und mei, das wird schon nichts werden, wie man in Bayern so schön sagt? Von daher ist es schon eine Frage, wie uns, was vor uns liegt. Wo ist unser Ziel? Wohin erheben wir unser Haupt? Aber das betrifft jetzt auch, sagen wir, einen Teil nur des ganzen Geschehens, weil wenn Sie ein bestimmtes Projekt mit Effet, mit Freude und auch mit dem Willen, ja, das wird schon gelingen, beginnen, dann überträgt sich dieses Positive auch auf die Mitarbeiter in so einem Projekt. Das weiß man von jeder kleineren oder größeren Arbeitsgemeinschaft in einem Betrieb. Und damit haben sie dann eine positivere Stimmung, ein positiveres Bewältigungsmuster wie in anderen Fällen.
Das heißt dann aber auch, jeder Mensch, der vielleicht eher zu der Dur-Tonart neigt als einer Grundmelodie vielleicht seines Lebens, seiner Stimmung, ist dann aber auch gefragt, sich, ja, wohin wende ich mein Haupt? Also sehe ich immer mehr die Hoffnung vor Augen oder bleibe ich sozusagen immer im betrüblichen Schmutz und wende meine Augen nach unten und eben nicht nach oben?
Ja, ich meine, jeder hat natürlich auch eine begrenzte Kraft, das muss man auch sagen. Und manchmal muss man sich einfach auch Hilfe holen. Man muss mit Freunden auch sich trauen, über diese Themen zu sprechen, weil das Gespräch untereinander ist ja ein sehr wichtiges, auch christliches Element, auch die Sorgen zu teilen. Wissen Sie, auch eine geteilte Sorge ist eine halbe Sorge. Und von daher ist auch dieses, auch ein priesterliches Gespräch, auch eine Beichte, spielt da eine Rolle, manchem einfach diese Steine von der Seele zu räumen. Und man darf das auch nicht zu stark aus diesem Kontext, in dem wir uns jetzt speziell beim Sender bewegen, herausnehmen. Natürlich sprechen wir noch über Hormone. Wir sprechen noch über Tees oder Pflanzen. Wir sprechen über Mineralstoffe. Aber auch dieses Thema ist ganz wichtig im Erkennen dessen, wo stehe ich gerade, auch von meiner Seele.
Ja, werfen noch einen kurzen Blick in die Geschichte. Der griechische Arzt Hippokrates, der berühmteste Arzt des Altertums, so ungefähr 460 vor Christus, da hat er gelebt. Er hat ja die Melancholie mit einem Überschuss an schwarzer Galle beschrieben. Wie ordnen Sie das heute so ein?
Das ist ganz toll gewesen, denn er hat gemerkt, auch manche, wie soll man sagen, manche Depression oder manche Schwermut hat mit dem Funktionieren von anderen Organen zu tun. Und er nennt die schwarze Galle, weil speziell im Leber-Galle-Bereich ja sehr viel Hormone abgebaut werden. Und speziell bei Personen, wo zum Beispiel die Leber nicht mehr gut funktioniert, gibt es ja auch eher so eine Müdigkeit, eine Antriebsarmut. Oder wenn Hormone die Leber blockieren, dann geht es auch auf die Psyche. Diese Verbindung ist auf jeden Fall biochemisch ganz modern.
Nur wir haben heute andere Möglichkeiten, das dann auch ins Wort zu bringen, beziehungsweise auch in die Laboranalyse. Ja, wenn man weiter guckt im Mittelalter, da ist Trägheit auch immer mit der Arcadia bezeichnet und den menschlichen Lastern zugeordnet, also die gewisse Trägheit. Eine Versuchung mit zerstörerischer Kraft. Ja, Sie haben es schon angesprochen, welche geistlichen Mittel haben wir heute auch dagegen zu setzen?
Natürlich, ich meine, die Trägheit, die gehört, ich weiß es nicht so genau, bin ich jetzt nicht bewandert, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der zu Sünde führt. Und dieses Thema ist leider heute etwas in den Hintergrund getreten, oft in der Diskussion, aber viele Depressionen, viele in der Ecke stehen, gefühlsmäßig und nicht mehr rauskommen, hätten eine Möglichkeit, wenn man sich diesem Thema auch mit einem priesterlichen Gespräch oder auch einem Gespräch unter Mitgläubigen stellen würde, um da wieder einfach Türen zu öffnen. Das klingt jetzt alles so etwas poetisch, aber die meisten, die so etwas mal erlebt haben, sprechen das auch in dieser Sprache nach, dass sich da neue Türen öffnen und plötzlich ein großer Stein vom Herzen fällt. Wissen Sie, diese Themen sind auch von der Sprache her sehr stark schon vorgestaltet.
Es öffnen sich neue Türen. Die Melancholie wurde vielleicht ja auch mal missbraucht als Begleiterscheinung für großes künstlerisches Schaffen. Ja, ich habe da ein Zitat gefunden, wo es dann der John Milton dichtete: Begrüßt die göttliche Melancholie, ihr Antlitz ist so strahlend hell, für Menschenaugen bald zu grell. Aber haben die Romantiker dieses Leiden als essentielle Voraussetzung für jede schöpferische Tätigkeit gesehen oder haben sie diese Krankheit romantisiert vielleicht auch?
Ich glaube, dass da eigentlich nur gedacht war, wir wollen dieses oberflächliche Gequatsche und Nettsein doch durch wirklich echte Gefühlskommunikation ersetzen. Und jeder weiß ja auch, wie man so Keep Smiling machen kann und die eigentlichen Themen bleiben dann unter der Decke. Und da ist, glaube ich, diese Melancholie, die manchmal sagt, ja, also ich muss schon sagen, wenn ich daran denke, dann werde ich etwas bedrückt oder traurig. Aber wenn dann der andere sagt, ach, das ist nicht so wichtig, das ist auch keine Lösung. Man muss sich diesen Themen stellen, sowohl selber, auch im Gespräch, das man mit anderen führt. Und da ist diese manchmal aufkeimende Melancholie quasi eine Art Erinnerungsvorgang, wo uns die Seele daran erinnert, hör mal, da hast du eigentlich noch was liegen, was ein bisschen muffelt. Denk doch mal dran, wie man da einfach ein bisschen Klarheit schaffen könnte. Und das, finde ich, ist eine fantastische Sache. Und da sind wir als Christen auch immer zum Gebet aufgerufen und diese Fragen auch vor Gott zu tragen.
Da hätten wir auch die Frage, die Ausgangsfrage beantwortet. Es steckt also doch auch ein Sinn dahinter, wenn sich ja, die Melancholie auch manchmal sehr stark an die Tür klopft. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht einen kleinen Befund dafür, dass natürlich das nicht nur ein reines Frauenthema ist. Also die Männer bitte wieder nicht oder wieder einschalten. Das heißt ja
Danke.
auch, ja, genau, Sie vor allem. Bleiben Sie bitte dran. Genau, dass natürlich auch im künstlerischen Bereich, dass sie oft Männer auch betroffen hat, weil vielleicht also gerade im musikalischen, poetischen, künstlerischen Bereich dann auch eher die sensible Seele sich da der Kunst widmet und entsprechend kreativ und schaffend ist.
Eine sensible Seele empfindet immer doppelt oder dreifach so viel wie andere, die, sagen wir, sehr geschäftig darüber hinweggehen. Und diese Tiefenempfindung kann einem natürlich auch, kann man sich anerziehen und sich dabei erschöpfen. Denn nicht jeder sollte einfach alles, was man so. Ich kenne viele Kundinnen einfach, die dann sagen, wissen Sie, dann komme ich nach Hause und muss dann eine ganze Nacht drüber nachdenken, was in dem Gespräch war. Und wenn man sich das aber dann anerzieht, dass man das immer so machen muss, dann wird man natürlich immer erschöpfter. Man soll auch zwischendurch sagen, es ist gut gewesen, das Gespräch war so und jetzt danke ich Gott, dass ich das erlebt habe und Schluss ist. Um sich einfach auch vor Übersensibilisierung, die nicht jedem hilft, zu schützen.
Also dem Grübelzwang dann auch mal einen Riegel vorschieben.
Richtig. Und man soll sich selber nicht unterschätzen, was einem selber möglich ist. Wissen Sie, wenn Sie natürlich von sich selber denken, ja, ich kann sowieso nichts machen, dann haben Sie eine andere. Das ist wieder sozusagen, welches Ziel steht vor meinen Augen? Wie wenn ich sage, ach, jeden Tag ein kleines Steinchen gibt am Ende der Woche schon einen kleinen Haufen. Und so ist es auch mit solchen erzieherischen Maßnahmen, wo man selber dann sagt, also das muss ja nicht sein, dass ich jetzt da auch wieder drüber nachdenke. Alles Gute, tschüss, in der Seele, der Deckel ist zu und jetzt geht's weiter. Und das kann man mit kleinen Dingen machen und hat dann schon wieder, speziell im Alter gibt es ja oft Personen, die dann auch an Lebensgeschichten erinnert werden oder an ganz tragische Momente und dann damit schon praktisch tagelang beschäftigt sind, wo ein anderer nur ein falsches Wort hat fallen lassen. Und da sollte man dann auch im Gebet einfach Gott danken, dass das Leben so gewesen ist und dass er einen bewahrt hat und dass das einfach dann weitergegangen ist.
Also man hat etwas in der Hand, man kann eben auch immer, also an jedem Punkt etwas verändern, auch eigenes Verhalten verändern, Verhaltensmuster, die man selber hat, erkennen. Also das ist auch ganz wichtig und im christlichen Bereich ist damit ja auch die Umkehr angesprochen, also nicht immer in den vorgefertigten Schienen weiterlaufen, sondern ja, überschauen, überblicken oder hinterfragen, wie verhalte ich mich eigentlich? Kann ich nicht auch selber da etwas ändern, dass ich nicht in solchen Grübelzwängen immer stecken bleibe? Schwermut, wenn das Gemüt Achterbahn fährt, das ist das Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist praktizierender Arzt in Aschaffenburg. Und jetzt wollen wir uns auch mal den ganz einfach den körperlichen Vorgängen widmen. Sie sagen natürlich, es gibt viele Symptome, es gibt viele Ursachen, auch körperlicher Art, nämlich da, wo Hormone eine Rolle spielen. Und das ist ja zum Beispiel auch die Schilddrüse. Und Sie sagen auch, Schilddrüsenerkrankungen, die nehmen zu und sind auch verantwortlich für Stimmungsschwankungen, wenn nicht alles im Lot ist.
Leider auch wieder mehr Frauen. Das ist jetzt aber ein körperlicher Grund, denn die Schilddrüse ist als Organ nicht isoliert zu sehen. Sie ist zwar der sogenannte Heizungsgeber oder Energiegeber des Körpers, sowohl für die Seele als auch für die Vorgänge, die im Hirn stattfinden und die Vorgänge, die in den Zellen stattfinden, aber sie arbeitet zusammen mit den Hormonen und da besonders ist ja der weibliche Organismus gefragt, denn der weibliche Organismus hat ja ein pendelndes Hormonsystem. Es kommen die monatlichen Blutungen, es kommt die Zeit, wo die erste Blutung kommt und dann auch Schwangerschaften und Kinder und dann kommt es zu dem Moment, wo die Blutungen aufhören, also wo die hormonellen Schwankungen so langsam ins Alter hineinkommen. Und all diese Zusammenhänge und Beeinflussungen, die heute in der modernen Zeit diesen Hormonen gegenüber getan werden, haben dann letztendlich auch einen Einfluss auf die Schilddrüse Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Frauen entweder einfach nur eine Unterfunktion haben oder gleich eine Schilddrüsenentzündung, die man zum Beispiel, eine der Formen ist des Morbus Hashimoto, haben und damit sich nicht leicht tun, dass den Körper dann wieder in eine runde Form oder in ein, wie soll man sagen, dass es wie ein Mühlenrad sich dreht und alles durchgemahlen wird.
Sie sagen die Schilddrüse und hier liegen körperliche Gründe vor, aber es spielt ja auch immer alles zusammen. Also bestimmte depressive Verstimmungen haben ja dann auch wieder Auswirkungen auf den Körper oder auf die Hormonlage. Was kann ich dagegen tun, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin in meinem Zyklus den Hormonen so ausgeliefert und den Stimmungsschwankungen an bestimmten Tagen halt, ist halt so, muss ich damit leben oder jeder muss darauf Rücksicht nehmen oder was kann ich dagegen tun?
Man kann zumindest mal untersuchen, wie ausgeprägt die Mangelzustände sind. Und da ist bei der Schilddrüse auf jeden Fall mehr zu untersuchen, wie oft von der Krankenkasse erstattet wird. Und es hat sich leider so eingebürgert, dass für die Schilddrüsenwerte immer nur der sogenannte TSH-Wert, das ist eine Art Regulationswert, gesehen wird. Und der Arzt dann schon zufrieden ist, wenn der einigermaßen im Lot ist. Und er sagt dann, okay, Schilddrüse in Ordnung, durchgewunken, fertig. Aber hinter manchen Depressionen verbirgt sich einfach auch oder eine Antriebsschwäche oder dass man keine Lust hat und dass man nichts zustande bekommt und dass die Ideen nicht mehr so rund laufen wie vorher und man war doch vorher so kreativ, was ist da eigentlich los? Dass sich da einfach auch ein schlecht eingestelltes Schilddrüsensystem verbirgt und die Hormone, also unser Körper, unser irdischer Teil, ist schon in der Lage, die Psyche gewaltig zu beeinflussen. Das heißt, nicht jedes länger anhaltende depressive Gefühl ist seelisch. An dieser Stelle muss ich ganz deutlich sagen, da gehört der Körper mit betrachtet, mit untersucht und mit behandelt. Sprich die Schilddrüse. Ja.
Woran kann ich die Unterfunktion denn erkennen, an welchen Symptomen jetzt erstmal, bevor ich mich dann eben einem Arzt zuwenden muss und darauf drängen muss oder gucken muss, was übernimmt die Kasse, damit ich nicht nur den, wie Sie sagen, den TSH-Wert, nicht nur der gemessen wird, der jetzt so keine besondere Aussage dann machen kann.
Er ist schon sehr wichtig, der TSH-Wert, aber ist in vielen Fällen, speziell wenn so ein komplizierteres Hormongeflecht herrscht, einfach zu ungenau in der Bewertung. Einer der wichtigsten Symptome ist das persönliche Kälteempfinden. Also wenn man, also zum Beispiel ist ja auch das typisch Weibliche, dass Frau sagt, mich friert. Männer sagen ganz selten, mir ist kalt. Frauen sagen das sehr häufig, man nimmt das so ein bisschen als weibliche Attitüde. Aber wenn Sie zum Beispiel als Arzt eine Patientin begrüßen und die Patientin hat kalte Hände, haben Sie schon fast einen Teil der Diagnose gestellt. Es kann nämlich sein, dass diese arme Frau einfach zu wenig Heizung im Körper hat, sprich die Schilddrüse arbeitet zu wenig. Und die Ursachen für diese zu wenige Arbeit der Schilddrüse kann entweder daran liegen, dass die Kunde oder die Patientin zu wenig Jod im Körper hat. Jod in Bayern ein großes Thema, weil wir ja immer den bayerischen Kropf vor Augen haben, der klassische Jodmangelkropf. Und heutzutage kann man Jod sehr schön in der Apotheke kaufen, das ist rezeptfrei und kann sich von daher einfach mehr Material für die Schilddrüse einkaufen, womit die Schilddrüse dann runder laufen kann. Aber das gilt nur für die Patientinnen, wo die Unterfunktion durch einen Jodmangel hervorgerufen wird. Aber das, wenn die Schilddrüse natürlich entzündet ist oder selber schon lange Jahre durch Entzündungen kleiner geworden ist, für diese Patienten, die dürfen nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt zu dem Jod greifen. Aber es ist für alle anderen, die sich sonst so gesund fühlen und auch von dem Arzt gesagt bekommen, ja, die Schilddrüse ist soweit in Ordnung, keine Entzündung, da würde ich sagen, beginnt man erstmal mit Jod, dann macht die Schilddrüse mehr Schilddrüsenhormone, dann steigt die Körpertemperatur. Und das ist zum Beispiel auch ein wunderbares Maß, das man hat, morgens im Bett. Einfach unter der Achsel die Temperatur messen. Wenn die Temperatur unter 36 ist, und es gibt viele Eisbärinnen unter uns, häufige Eisbärinnen, dann wissen Sie, es könnte in fast 90% der Fälle eine Schilddrüsenschwäche dahinter liegen. Und wenn dann auch noch eine gemütsmäßige Schwäche oder dass man einfach sich nicht mehr so aktiv fühlt und schlecht aus dem Bett kommt und alles nicht mehr so gut ist, dazu kommt, dann hat man unter Umständen selber eine Diagnose gestellt. Mit dem Arzt kann man die dann besprechen, tiefer untersuchen lassen und dann da therapeutisch eingreifen. Und dann ist plötzlich, ich höre das von so vielen Patienten, jetzt bin ich wieder die Eude. Jetzt, ich weiß nicht, jetzt bin ich wieder wie früher. Ich fühle mich jetzt, wie wenn ich ein Jungsmadel wäre. Also die Schilddrüse ist da ganz stark für unsere, also eine gut rundlaufende Schilddrüse ist für die psychische, kreative, positive und handlungsfähige Kraft in uns sehr verantwortlich.
Das hört sich ja immerhin noch relativ einfach an, einfach mit Jod auszugleichen. Da melden sich bei mir natürlich Stimmen im Kopf, die dann sagen von Heilpraktikern, ja, das mit diesem ganzen Jod ist sowieso nur ein Märchen. Und mit dem jodierten Salz kann man da auch gar nichts bewirken.
Wissen Sie, jodiertes Speisesalz ist genau die falsche Jodquelle, wenn man ehrlich ist, weil da zu viel Kochsalz im Hintergrund ist. Weil das Kochsalz enthält ja, ist ja NaCl, also Steinsalz, NaCl. Und dieses Cl, das Chlor, ist eigentlich auch wieder, gehört zu den Halogenen, mit Brom und Jod in einer Gruppe. Und die können sich gegenseitig verdrängen. Also jodiertes Speisesalz halte ich für nicht gut. Speisesalz sollte man überhaupt so weit als geht immer eher zögerlich im Essen verwenden, wegen des Bluthochdrucks und wegen der Rhythmusstörungen im Herzen, die das auslösen kann. Und stattdessen eher so ein Jodid 100 oder man nimmt Algen aus dem Meer, die schön untersucht wurden und wo man sagt, in dieser Kapsel sind 100 Mikrogramm Jodid oder 200 Mikrogramm Jod enthalten. Das sind bessere Substitutionen wie über Speisesalz.
Und dann haben Sie noch die Entzündung der Schilddrüse angesprochen. Wie kann denn der Arzt diese genau diagnostizieren?
Ja, Entzündung der Schilddrüse ist ja ein interessantes Thema. Warum entzündet sich dieses Organ? Viele sehen die innere Logik nicht. Es ist aber so, die Schilddrüse ist ein sehr sensibles Organ, denn ihr eigener Arbeitsweg oder ihre Arbeitsweise ist sozusagen eine Art auf Kante genähter Stoffwechsel oder eine Art, man geht so auf einem Grat entlang und da muss die Schilddrüse wirklich schön ruhig bleiben dürfen, damit sie gut arbeitet. Wird sie zum Beispiel durch dauernde Entzündungen im Körper, durch Allergien, man weiß zum Beispiel, dass das Morbus Hashimoto, also diese Schilddrüsenentzündung, am häufigsten im Frühjahr vorkommt. Warum? Weil da viele auch unter Allergien leiden. Also immer wenn das Immunsystem in einer Art Kampf oder allergisches Geschehen hineinmündet, kann es sein, dass die Schilddrüse einfach mit in dieses Kampfgeschehen einbezogen wird und quasi abgewatscht wird. Und dann hat die Schilddrüse auch die Allergie und wird entzündet und hat eigentlich gar nichts dafür gekonnt. Und von daher muss man da bei diesen Entzündungen, wissen Sie, ich habe viele Frauen, die sagen mir immer das Gleiche. Wissen Sie, ich habe eine entzündete Schilddrüse, meine Verdauung ist schlecht, schon sehr lange. Ich habe Laktoseintoleranz, ich habe Fructoseintoleranz und auch meine Sexualhormone stimmen nicht. Diese also negative Dreiergruppe, da muss man bei vielen Schilddrüsenpatienten ran, um die anderen sozusagen etwas beruhigen, diese anderen Systeme, zum Beispiel auch durch Darmbakterien, Lactobacillen, damit einfach zumindest vom Darm her nicht der Befehl zum Kampf ausgeht. Und wenn dann schon der Darm mal zur Ruhe kommt, dann wird manchmal auch die Schilddrüse ruhiger, dann werden auch autonome Knoten manchmal ruhiger, wenn man dann auf das Jod in diesem Fall verzichtet, auch ruhiger. Und da kann wieder die Schilddrüsenstoffwechsellage, die ja, wie gesagt, so ein bisschen auf Kante genäht ist, wieder ruhiger ablaufen.
Ja, dann nehmen wir uns diesen ganzen Themenkomplex doch auch einmal an und stellen auch die Frage in den Raum, wie geht es Ihnen? Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Sie dann oft hilflos vielleicht zum Arzt kommen und auch irgendwo nicht weiterkommen? mit vielleicht einer entzündeten Schilddrüse, mit entsprechenden Verdauungsproblemen, mit dem Gefühl, oh, die Sexualhormone, da ist eigentlich auch alles im Argen und gar nicht so richtig gut. Aber wo setze ich da eigentlich an, um etwas zu verändern? Ja, Sie können uns gerne anrufen unter der 089 517 008 008, wenn das Gemüt Achterbahn fährt, vielleicht die Schilddrüse dahinter steckt, die Sexualhormone einfach nicht im Gleichgewicht sind, wie können wir damit umgehen? Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema mit Dr. Siegfried Schlett und mein Name ist Anjuta Engert. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Schwermut, wenn das Gemüt Achterbahn fährt. Das ist das Thema heute mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist zu Gast und Mediziner in Aschaffenburg. Mein Name ist Anjuta Engert. Es hat sich eine erste Hörerin gemeldet aus Staufen. Ich darf Frau Margarete begrüßen.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Hier, Frau Margarete. Ich wollte für meine Schwester fragen, die ganz plötzlich Schilddrüsengeschichten bekam. Und zwar wurde sie sehr stark, sehr kräftig und es war ihr also gar nicht gut. Sie konnte auch nicht mehr arbeiten. Sie ist Masseurin und da ist die Schilddrüse gemessen worden. Da war also der Spiegel, da war so, dass sie stärker wurde. Das heißt, sie hat zu viel Schilddrüsenhormone gehabt. Wahrscheinlich. Und dann plötzlich, dann haben sie die Schilddrüsenhormone gemessen. Die wurden dann weniger und dann wurde sie wieder schlank. Aber seit sie schlank ist, hat sie immer wieder sogenannte Schwermutzeiten, wo sie einfach alles recht schwer nimmt. Sie kann wieder besser arbeiten. Das Zweite ist, dass ich meinen Mann in 4 Tagen verloren habe und unter dem Tod meines Mannes sehr leide. Ich werde fast nicht fertig. Ich wollte Sie um diese beiden Fragen vielleicht um eine Antwort bitten.
Ja, herzlichen Dank. Das, was Sie bei Ihrer Schwester berichten, ist eine eher seltenere, aber doch auch bekannte Form, dass wenn Schilddrüsen aus dem Ruder laufen und speziell auch das T3, das ist sozusagen ein Teil dieser Schilddrüsenhormone, zu stark sind, dass auch da das Gewicht zunehmen kann. Die häufigste Form ist eher, dass wenn die Schilddrüse zu stark arbeitet, man schlanker wird. Aber bei Ihrer Schwester ist es sicher so, dass die Hormone noch nicht ganz ausbalanciert sind. Sie soll doch wirklich nicht nur ihren TSH-Wert messen lassen und vielleicht schreiben Sie jetzt auf, sondern auch den freien T3 und den freien T4-Wert. Und diese beiden Werte gemeinsam mit dem Doktor besprechen und dann kann man vielleicht erkennen, dass da noch was auszutarieren ist, wo die Schilddrüse dann auch die Psyche wieder eher aufleben lässt.
Ah ja.
Und zu dem Verlust Ihres Mannes kann ich, wo ich so viel jünger bin wie Sie, auch eigentlich nur das Gebet, den Dank, die Freude über das, was gewesen ist, die Liebe, die war, die noch ist, Sie auf diese Fragen einfach ja, bitten, sich mit den positiven Dingen, die Ihr Mann für Sie gewesen ist, zu konzentrieren, auch ein bisschen immer wieder mal einzulassen und gemeinsam Musiken zu hören, die man gemeinsam gehört hat, die einem gefallen hat. Weil natürlich ist es der Verlust eines Ehepartners ist ganz einschneidend, aber Gott schenkt uns die Zeit der Findung, Gott schenkt uns die gemeinsame Zeit und manchem dann auch die Zeit, wo einer schon gehen muss. Und wenn wir uns als von Gott geliebt empfinden, dann kann man das auch von daher stärken. Aber natürlich können Sie auch wenn sie zum Beispiel nicht schlafen können, ein bisschen mehr Magnesium nehmen abends oder ein bisschen Johanniskraut. Das sind dann auch Dinge, die Sie mit Ihrem Doktor besprechen können. Gibt es denn auch so natürliche Mittel, die man nehmen kann? Man kann auch zum Beispiel so Schafgarbentee, Melissentee, Johanniskrauttee am Abend trinken, wenn es einem den Schlaf raubt. Und ja, wie gesagt, ganz kann man dieses Thema nicht beantworten, sondern das ist auch ein Teil der eigenen Geschichte, die jeder geht.
Ja, also ich vermisse meinen Mann sehr, besonders am Morgen, wenn er nicht da ist. Es war ein wunderbarer Mensch, ein Vater von 5 Kindern und 11 Enkeln. Also wir hatten viel Freude, aber der Tod war innerhalb 4 Tagen mit einem Herzinfarkt und Schlaganfall.
Ja, da sind auf jeden Fall so viele Teile Ihres Mannes noch im Leben hier, die Kinder, die Enkel. Halten Sie sich daran fest und freuen Sie sich, wenn Sie morgens dann ab und zu mal einen Enkel oder eine Tochter oder einen Sohn anrufen können. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, danke schön. Margarete. Und vielen ja, Dank. Auf Wiederhören. Ihnen alles Gute. Ja, Frau Herwig aus Köln hat sich gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich hatte eine Frage zum Salz, und zwar NaCl. Aber ich nehme immer das Biosalz aus dem Bioladen. Und meine Frage ist, ich habe gehört, da sind viel mehr Elemente drin und das sei viel gesünder. Ist das richtig oder muss man da genauso vorsichtig mit sein? Dann ist die andere Sache, ich habe also extrem mit Kälte zu tun, aber manchmal eben auch, dass ich zwischen Hitze und Kälte ständig hin und her pendel. Also 2 Stunden eisig Kälte und dann kommt wieder Hitze und so weiter und so weiter.
Ja.
Und ich habe sehr viel abgenommen, sehr plötzlich sehr viel abgenommen. Ich habe allerdings auch meine Ernährung auf die Hilfe umgestellt und dabei habe ich sehr schnell 15 Kilo abgenommen. Jetzt ist die Kälte nicht besser geworden.
Ja, es ist natürlich aus der Ferne schwer, dem Ganzen richtig gerecht zu werden. Aber das Biosalz heißt eigentlich nur, dass es nicht raffiniert ist, also gesäubert ist, sondern dass es noch Spurenelemente enthält. Aber die Spurenelemente sind, wie der Name schon sagt, spurenmäßig drin vertreten. Das heißt, sie haben zu 98% noch ein klassisches Kochsalz. Und dieses klassische Kochsalz ist genauso schlecht wie ein Kochsalz aus einer Saline oder ein raffiniertes oder das Himalaya-Salz, das manchmal, sag mal, auch immer so als besonders gut angeboten wird. Kochsalz ist für den Organismus weitaus schädlicher, wie man so im Normalen. Man salzt völlig ohne Bedenken, muss ich aber immer darüber im Klaren sein, das bindet Wasser. Mehr Flüssigkeit im Körper heißt Bluthochdruck. Und wenn das Kalium dafür in die Knie geht, das Kalium, das ist das andere wichtige Mineral neben dem Natrium, es ist in den Zellen. Das sieht man oft gar nicht so gut in Untersuchungen. Das ist wie so ein Eisberg, wo 90% unter der Erde ist, sprich in den Zellen. Und wenn das Kalium dann in die Knie geht, dann ist auch leichter ein Herzrhythmus, nicht mehr ganz rund und die Zellen fangen an, auch Wasser einzulagern. Da gibt es also sehr viele Untersuchungen, die das Kochsalz, ob als Biosalz oder als raffiniertes Salz, auf jeden Fall dahin schuldig sprechen. Zu Ihrem Thema Schilddrüse, Hitze, Kälte. Tendenziell müssen Sie natürlich mit Ihrem Arzt oder Endokrinologen darüber sprechen. Eventuell haben Sie einen heißen Knoten in Ihrer Schilddrüse, weil dieser heiße Knoten manchmal einfach feuert und dann besonders viel Schilddrüsenhormon in die Freiheit, in die Blutbahn setzt. In dieser Phase sind Sie eher hitzig und verbrennen Sie mehr und nehmen deshalb ab. Also eine Untersuchung sollten Sie schon tun und in Ihrem Fall würde ich jetzt so für das Erste jede Art von Jod meiden. Weil wenn Sie zu viel Jod auf einen heißen Knoten geben, dann werden Sie unter diesen Beschwerden eher mehr leiden und das Herz und der Körper sind dann auch gefährdet.
Ja, ich hatte schon Schilddrüsenentzündungen, hatte ich schon immer wieder und habe auch diese erhöhten Werte. Jetzt wollte ich die auch nochmal kontrollieren lassen und die Herzrhythmusstörungen hängen damit auch irgendwie zusammen, oder?
Das ganze Geschehen lässt sich nicht voneinander trennen. Wenn die Schilddrüse schon bei Ihnen mehrfach entzündet war, bedeutet es, dass immer wieder in Ihrem Körper entzündliche Impulse das Ganze hochjubeln. Das kann entweder Jod sein, was man einfach zu sich nimmt, ohne es zu merken. Das kann sein, dass, wie gesagt, der Darm ständig auf Entzündung und auf Problem steht. Das kann aber auch sein, dass einfach die Schilddrüse nicht gut genug eingestellt ist. Und bei der Schilddrüseneinstellung muss man halt eben auch auf das sogenannte T3, also Theodor 3, achten und nicht nur auf das T4, was in 80% der L-Thyroxin-Tabletten oder Euthyrox oder L-Thyroxhexal, es gibt ja sehr viele Produkte, ist in der Regel nur T4 drin. Aber unsere Schilddrüse macht zwar auch T4, aber der Körper arbeitet nur mit dem T3. Der Körper macht also aus diesem T4 erst das Hormon, mit dem er de facto in jeder Zelle wirklich arbeitet. Und wenn diese Umwandlung von T4 nach T3 nicht effektiv genug ist, kann es zu solchen schlecht eingestellten Schilddrüsensituationen kommen. Eine Hilfe ist zum Beispiel Selen zu nehmen, aber das ist wie gesagt aus der Ferne nur ein Ratschlag. Das ist auf Ihre Situation, sollte mit dem Endokrinologen, mit dem Internisten nochmal abgeklärt werden, ob denn alle Hormonteile gut vertreten sind. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall raten und zu überprüfen, ob irgendwo Jod im Lebensmittel drin ist. Alles Gute.
Bedanke mich.
Vielen Dank. Auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen nach Köln. Aus Dachau hat uns Frau Lachner erreicht. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Herzlichen Grüß Gott. Ich bin so dankbar, dass diese Schilddrüsensache drankommen ist. Ich tue schon lang rum und bei mir wollte man die Schilddrüse operieren. Dann habe ich gefragt, was ist denn da falsch an dieser Schilddrüse? Dann hat es geheißen, mein Calcium sei zu hoch, mein Vitamin D zu niedrig. Jetzt hat mich die Ärztin wieder gebeten, jetzt Ende April nochmal die Untersuchung zu machen. Aber ich bin mir so unsicher und ich möchte halt eine OP nicht so einfach hinnehmen.
Das ist auch richtig. Also wissen Sie, eine OP ist immer die letzte Möglichkeit, die wir haben. Denn wenn dann ein Teil der Schilddrüse fehlt, dann ist der Körper nicht mehr so ganz autonom und authentisch, wie er mal war. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Was sollte man beachten? Das Vitamin Dora, Vitamin D, ist ein wichtiges Hormon, ein wichtiges Vitaminhormon, muss man sagen, was in diesen Kreislauf hineinspielt. Unsere Lebensweise hier führt dazu, dass wir Vitamin D-Mangel sehr breit bemerken. Fast jeder Patient, der kommt, hat einen Vitamin D-Mangel. Und mit dem Vitamin D wird dann auch natürlich ihr Knochenkalzium besser verarbeitet und ihr ganzes ihr Mineralhaushalt und das Immunsystem läuft runter. Aber das ist nur ein Teil von dem ganzen Geschehen. Sie sollten einfach überprüfen, wie sind bei Ihnen die Antikörper in Ihrer Schilddrüse, das heißt, ist sie entzündet oder nicht? Oder gibt es warme Knoten? Und ein warmer Knoten heißt immer, dass da Hitze drin ist. Und das heißt, dort wird Schilddrüsenhormon gebildet, dass es nur so raucht. Und darunter leidet man dann, indem man einfach abnimmt und nervös ist und nicht schläft und das Herz schlägt schnell und man ist ganz kribbelig und auch im Miteinander nicht kaum auszuhalten. Und diese Zustände wandeln, da tun sich dann wieder beruhigen. Aber wie gesagt, bei Ihnen muss auf jeden Fall die Diagnostik so sein, dass man genau weiß, woran liegt das eigentlich. Rausschneiden ist dann die allerletzte Möglichkeit, wenn es gar nicht mehr geht. Manchen Patienten kann man das auch nur raten, wenn die Entzündungen schon so häufige Schübe ausgelöst haben, dass der ganze Stoffwechsel und das ganze Schilddrüsengeschehen fast nicht mehr von der Drüse aus zu regulieren ist.
Darf ich jetzt Vitamin D in der Sommerzeit weiternehmen?
Bitte.
Bitte, gell?
Und zwar morgens aufs Butterbrot.
Aha.
Am besten so Vitamin D-Tropfen, wo so ein Vitamin D-Öl, morgens aufs Butterbrot und dann nehmen Sie ungefähr so 1000 bis 2000 Einheiten und dann machen Sie mit der Ärztin vielleicht nach einem halben Jahr wieder einen Kontrolllabortermin und lassen Sie dann meinetwegen im Winter untersuchen und da sehen Sie, wie weit gekommen sind.
Und wie heißen die Tropfen? Ich habe jetzt Tabletten, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie die heißen.
Es gibt, das muss die Ärztin verschreiben, das heißt Vigantol.
Vigantol-Tropfen,
die sind für meine Begriffe ganz gut, weil man sie einfach auch sehr schön aufnimmt im Körper.
Und was soll ich noch, eine kurze Frage, was soll ich denn für Salz nehmen dann? Oder Salzersatz, bitte?
Ja, also wenig kochst, wenig salzen. Einfach weniger salzen. Hm. Herzlichen Dank.
Gut, vielen Dank, Frau
Lachner. Ganz herzlichen Dank, das war ganz toll.
Danke. Grüße nach Dachau. Ja, das Salz, wir wollen es natürlich auch nicht verteufeln, sondern es soll sozusagen hier, wir brauchen es ja auch und der Körper braucht es natürlich auch, aber Sie sagen, bei Ihnen hat man das Gefühl, am besten gar kein Salz, aber das kann es dann auch nicht sein.
Natürlich nicht, aber unser gesellschaftlicher Konsens ist so stark, dass man einfach überall salzt, dass es schon ein Wunder ist, wenn man nur in 90% der Fälle salzt. Also ich gehe davon aus, dass wir einfach immer zu viel salzen, weil wir es einfach so gewohnt sind. Unsere Geschmacksnerven haben sich darauf eingestellt und man ist ja schon direkt, man beleidigt ja jemanden, wenn man sagt, also das schmeckt ja fad, das ist überhaupt nichts salzen. Aber eigentlich sollte man sagen, Kindes, es ist gar nicht schlecht, wenn man ab und zu ein bisschen weniger Salz erwischt.
Hm. Ja, aber natürlich auch alle Fertigprodukte unter Umständen extrem gesalzen sind.
Ja, natürlich.
Ja, aus München hat sich gemeldet, Frau Daniela. Ich darf Sie hier begrüßen auf Sendung.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Also ich finde die Sendung ja sehr interessant. Und zu meiner Frage, also Achterbahn trifft es bei mir sehr gut. Also ich habe Depressionen, habe auch keine Schilddrüse mehr. Was mich sehr angesprochen hat, ging es um das Temperaturmessen. Da, wenn ich ein Tief habe, wahnsinnig innerlich friere, mich nicht äußerlich aufwärmen kann und mir bis jetzt kein Arzt, weder Endokrinologe noch Internist oder Hausarzt, sagen konnte, was ich dafür machen kann. Also ich nehme jetzt mittlerweile Eisentabletten, weil das ein Mangel ist. Folsäure habe ja auch vor ein paar Wochen angefangen, Antidepressiva zu nehmen, weil die Phasen des Nicht-Hochs ziemlich lang sind. Mhm. Meine Frage mit dem Temperaturmessen und mit dem eiskalt sein, und zwar in der Phase, wo es mir nicht gut geht, nie in der Phase, wo es mir gut geht.
Sie sprechen da ein ganz klares Thema an. Sie haben das jetzt als Patientin quasi nochmal ins Wort gehoben, was ich vorhin schon gesagt habe. Messen Sie doch einfach mal im Bett morgens mit einem schlichten Thermometer Ihre Temperatur und schreiben Sie das auf. Ruhig mal so 14 Tage. Und wenn es dann besonders so ein Tief ist, dann zeigen Sie es am Doktor und sagen Sie, Herr Doktor, wenn ich jetzt nur ein T4 nehme, zum Beispiel L-Thyroxin, kann sein, dass ich auch ein T3 dazu brauche. Dass Sie einfach aus dem T4 zu wenig T3 machen. Und da gibt es in Deutschland verschiedene Arzneimittel, die kann jeder Arzt auch verschreiben. Das ist entweder das Prothyrit mit Paula geschrieben oder das Novothyral. Das sind beides Arzneimittel, weil einfach die Industrie oder sozusagen die Medizin weiß, es gibt Patienten, die bilden zu wenig T3. Und das sind die Patienten, die mit ihrer klassischen Arzneimittelversorgung nicht zurechtkommen, Depressionen haben, frieren, Gefühlskälte, alle möglichen Probleme haben, zunehmen, dicke Zunge, die Augen sind morgens zugeschwollen und auch Sehnen werden dick. Man weiß zum Beispiel, dass manch einem Karpaltunnelsyndrom, das ist so eine Art Lähmung der Hand, die durch einen kleinen Spalt ausgelöst wird, wo sich eine Sehne verdickt, das wird häufig operiert, dass dahinter auch eine Schilddrüsenschwäche steht. Da gibt es Untersuchungen aus der Universität Wien, die das ganz klar zeigen. Also in Ihrem Fall würde ich sagen, Sie müssen sich Ihren T3-Wert untersuchen lassen und dann statt vielleicht einem reinen T4 eine Kombination wählen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Alles Gute nach München. Vielen Dank, auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie.
Guten Morgen. Ich würze sehr viel mit Gemüsebrühwürfel. Und ich weiß nicht, ich habe für August erst einen Termin beim Endokrinologen und ich habe im Hals und also zwischen Herz, Hals und Zunge manchmal so wie Zittern.
Ja, das sind so Zeichen. Dort sitzt die Schilddrüse. Die Schilddrüse sitzt direkt vorne am Hals, dort, wo die Rippen zusammenstoßen, wo das kleine Grübchen ist. Da oben drüber ist sozusagen so 6-7 Zentimeter in der Fläche und größer sind die beiden Schilddrüsenlappen. Und es kann sein, dass bei Ihnen da eine eine Schilddrüsenerkrankung dahinter steht. Also Brühwürfel enthalten sehr viel Salz. Und zwar deshalb, weil man es nicht schmeckt. Die sind durch andere Stoffe verdeckt. Also lieber, man weiß, wie viel man salzt. Einfach so ein bisschen ein paar Körnchen nehmen und die Brühwürfel nur noch ab und zu nehmen.
Ja, das fand ich immer so abgerundet. Ne?
Aber wissen Sie, was aber gut ist für Ihre Schilddrüse? Wenn Sie die Schilddrüse ab und zu ein bisschen streicheln. Einfach mit der Hand von der Mitte zum Ohr hin liebevoll die Schilddrüse streicheln, weil einfach das Gewebe dadurch ein bisschen massiert wird und auch Störungen sich dort einfach dadurch ein bisschen mehr verteilen. Auch wenn es so zittert, dann kann man zum Beispiel auch ein bisschen einen kühlen Lappen am Abend drauflegen, wenn es mal nachts kommt, dann beruhigen sich solche Zustände auch ganz gut. Aber das ist jetzt aus der Ferne ein möglicherweise richtiger Ratschlag, den ich Ihnen gebe. Probieren Sie es, wenn es Ihnen gut tut. Und ja, soweit würde ich das sehen. Dankeschön.
Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, abschließend vielleicht einfach nochmal die grundsätzliche Frage, was können wir uns Gutes tun? Wie können wir einfach auch gut leben, gut mit uns umgehen? Dass wir von vornherein ein bisschen auch Einfluss nehmen durch eine gesunde Lebensweise auf unseren Hormonhaushalt, insbesondere eben auch auf Schilddrüse, auf Sexualhormone.
Ja, es ist natürlich, wenn die Schilddrüse sozusagen gesund ist und man sich gesund erhalten möchte, dann sind immer wieder auch so kleinere Jodgaben sinnvoll, worüber ich schon sprach. Das ist also Seafood, das sind Seefische oder Algensuppen, die es zum Beispiel auch in der japanischen Küche gibt. Da kann man immer einfach sich von daher genug mit Jod versorgen und beim Salzen, wie gesagt, etwas zurückhaltend sein. Die Seefische, auch der Hering, von dem ich sehr viel halte, Heringssalat einmal in der Woche freitags, das ist eine gute Möglichkeit, ungesättigte Fettsäuren zuzuführen. Ungesättigte Fettsäuren vermindern Entzündungsbereitschaft im Körper. Und zum Beispiel so Pflanzenöle wie Färberdistelöle, die reich sind an Omega-6-Fettsäuren, die fördern auch im Alter Entzündungen. Also von daher kann man schon auch in der Ernährung sich mehr so antientzündlich orientieren. Gut ist zum Beispiel auch Magnesium zu nehmen und ab und zu auch mal eine besondere Untersuchung zu machen, speziell wenn man Herzrhythmusstörungen hat. Es ist die sogenannte Vollblutanalyse. 99% aller Blutuntersuchungen beziehen sich immer nur auf das Blutwasser, das ist das Serum. Und wenn man aber das Vollblut untersucht, dann kann man auch in den roten Blutkörperchen, also in den Zellen stellvertretend für den Körper sehen, was passiert eigentlich in den Zellen. Und dort werden erst die richtigen Mangelzustände sichtbar und dann kann man auch gezielter Nahrungsergänzungen einnehmen und sage, ja, ich habe einen Mangel A, B, C und dann nehme ich die Substanz A, B, C, aber D bin ich gut versorgt, also nehme ich die Substanz D nicht. Da bin ich eher dafür, dass man eine Untersuchung macht und dann gezielt auswählt, wo liegen die eigentlichen Mangelzustände.
Eine Vollblutanalyse dann durchführen zu lassen, wie muss ich mich da wappnen? Weil oft ist es ja so, man kommt hin und routinemäßig wird das und das gemacht und man mit seinem Anliegen kommt man gar nicht durch.
Genau, viele Ärzte haben einfach in der klassischen Analytik so des Alltags, wo es schnell gehen muss, diese klassischen Serumwerte abgenommen. Aber dieses Vollblut, das ist eine kleine zusätzliche Blutentnahme. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob er sich auskennt, ob er das schon mal gemacht hat. Muss ein bisschen Heparinblut abnehmen, ich glaube 10 Milliliter und dann an Labors schicken, die sich damit auskennen. Befunde, die kosten so um 80 € und man weiß dann, wie schaut es mit Magnesium aus, mit dem Kalium, mit dem Selen, mit dem Natrium, mit dem Eisen, Kupfer. Wie schaut es aus mit zum Teil Schwermetallen? Man hat also eine sehr, sehr gute Aussage, wie man sich gesund erhalten soll. Wissen Sie, diese Werte, die zeigen ja nur einen Zustand an, ganz stumm, ohne ein Wort zu sagen. Aber à la longue entscheiden Sie darüber, wie sich unser Körper weiterentwickelt. Und von daher ist es eine sehr, sehr sinnvolle Sache.
Aber man muss nicht jetzt unbedingt zu einem speziellen Arzt oder zu einem Heilpraktiker gehen. Es gibt da bestimmte Bereiche und Sachen, die werden nur dort, sind nur dort abrufbar.
Nein, es ist kein fachärztlicher Vorgang, es ist einfach eine kleine Blutentnahme und der Arzt oder auch der Heilpraktiker sollte Bescheid wissen, diese Vollblutanalyse ist möglich und die kann man da und da hinschicken, da kann man sich informieren. Das Internet ist voller Informationen und dann können Sie auch die einschlägigen Labors finden.
Ungesättigte Fettsäuren haben Sie angesprochen, unbehandelte Öle, die findet man ja so eigentlich kaum mehr. Es steht zwar drauf, kalt gepresst, aber es sind ja alles raffinierte Öle, die wir in den Regalen vorfinden.
Ja, wissen Sie, diese, bei den ungesättigten Fettsäuren, wenn wir jetzt mal bei den fischigen Fettsäuren bleiben, diese Omega-3-Fettsäuren, die haben folgende Bewandtnis. Das sind Fettsäuren, die sind ungesättigt. Das heißt, die haben keine einheitliche Linie in sich, sondern die wirken wie eine Art Sperrriegel in einer geschlossenen Membran. Und durch diese Sperrriegel können plötzlich Substanzen besser nach drinnen und draußen wandern. Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass allein Depressionen durch Omega-3-Fettsäuren schwächer werden, also behandelbarer sind, nicht alleine, aber als Möglichkeit, weil einfach im Hirn das sogenannte Serotonin, das ist so eine Art Aktivitätsbiostoff im Hirn, dass dieses Serotonin besser rein und raus wandert. Und viele Depressionen sind ja auch so eine Art Botenstoffmangelerkrankungen. Also da kann man auch mit sozusagen entweder konzentrierten Kapseln was nehmen, wo diese Omega-3-Fettsäuren zu kaufen sind, oder indem man regelmäßige Heringsalat, also Fische oder alles, was es so an Seafood gibt, auch im Nahrungsplan einbaut.
Ja, da auch bei mir klingeln da auch wieder die Alarmglocken im Kopf oder da gibt es wieder Stimmen, die sagen, naja, jetzt sind die Meere ja sowieso wieder so verseucht. Beziehungsweise man handelt sich dann wieder andere Dinge mit Fisch ein. Oder die zweite Frage vielleicht auch noch, wie Sie es überhaupt halten mit eben diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Da gibt es ja auch wieder eine Liga, die sagt, das bringt alles gar nichts. Also kann der Körper gar nicht verstoffwechseln, wenn man Vitamine isoliert, vielleicht auch künstlich hergestellt, einfach so zuführt und eben nicht im Ganzen, würde jetzt die heilige Hildegard wahrscheinlich sagen, also nicht sozusagen im in der Ganzheit dieses Lebensmittel.
Ja, ich verstehe die Frage. Fischöle sind von guten Firmen immer untersucht, ob da auch andere Giftstoffe drin sind. Und Sie können von jedem guten Händler auch immer ein Zertifikat bekommen, dass die sozusagen frei sind. Also so schlimm ist es noch nicht, dass jedes Fischöl auch andere fettlöslichen Gifte trägt. Aber die... Wenn Sie eine Untersuchung machen, wie gesagt, diese Vollblutanalyse zum Beispiel, dann wissen Sie einfach, wo stehe ich? Habe ich einen Kalziummangel oder einen Magnesiummangel? Woher kommt mein Wadenkrampf? Habe ich einen Kaliummangel? Warum kriege ich ab und zu so Herzstolpern, obwohl mein Herz gesund ist? Ich war beim Doktor, der hat dann ein EKG gemacht und gesagt, das ist alles in Ordnung, und hat ein Belastungs-EKG gemacht, war auch alles in Ordnung. Trotzdem habe ich immer wieder Herzstolpern. Und da findet man bei vielen Patienten einen Kaliummangel intrazellulär und Magnesiummangel. Da geben sie als Arzt ein bisschen Kalium, Nahrungsergänzung, Magnesium, Nahrungsergänzung und schwupp, ist das Herz ruhiger. Also wie gesagt, die Nahrungsergänzung als Gießkannentherapie zur Behandlung von Lebensängsten, das ist ein Schwachsinn. Aber Nahrungsergänzung nach gezielter Untersuchung, dazu da, um richtige Mängel auszugleichen, eine sehr gesundheitsfördernde Sache.
Hörerinnen, die sich gemeldet haben, die wir hier auch noch kurz berücksichtigen wollen. Aus Schifferstadt in der Pfalz hat sich gemeldet, Frau Hartmann, mit der ich verbunden bin.
Ja, schönen Dank, dass ich noch drankommen darf. Gut, dass über die Schilddrüse gesprochen wird. Ich habe auch eine Frage. Also im Moment sind meine Schilddrüsenwerte in Ordnung, aber ich war operiert worden, 81, hatte die Schilddrüse bis auf Fingernagelgröße entfernt bekommen. Und ja, die Schilddrüse ist wieder gewachsen, sehr groß. Ich habe also wieder einen Kopf und sie ist angereichert mit ganz vielen Zysten. Und da wollte ich fragen, erstmal vielleicht eine Erklärung dafür und was ich tun kann.
Sie sind sozusagen ein kleiner Haifisch, der also Zähne hat, die immer wieder nachwachsen. Das findet man nicht häufig, dass sich ein Organ wieder zurückbildet. Aber ich würde meinen, dass sie zu wenig Schilddrüsenhormone nehmen. Dadurch ist die Schilddrüse gezwungen, ins Wachstum zu gehen. Und von daher würde ich schon auch meinen, man sollte untersuchen, wie ist ihr T3 und ihr T4-Wert. Und anhand dieser absoluten Mengen, denn die zeigen, wo sie stehen, das ist auch keine Kunst, das ist auch nichts sozusagen, was man so vor sich hin sagen soll, sondern das sind klare Werte, die das ergibt. Und dann sieht man entweder, ich habe zu viel oder zu wenig. In ihrem Fall glaube ich, dass da noch ein bisschen mehr T4 und T3 möglich ist.
Fragen? Ja, ich habe also nicht nur, ja, darf ich noch kurz?
Ganz kurz.
Ja, ich habe auch Zysten auch in anderen Organen, nicht nur bei der Schilddrüse. Ist da ein Zusammenhang mit der Schilddrüse?
Es gibt schon auch zu zystischen Erkrankungen auch Zusammenhänge, aber ich würde das jetzt nicht zu stark ausweiten. Die Schilddrüse wurde ja auch schon 81 nicht ohne Grund sehr stark reduziert. Damals waren ja auch Entzündungen oder heiße Knoten oder bei ihnen vorhanden. Und von daher hatte die Schilddrüse schon ein schweres Leben damals gehabt. Und es ist im Moment noch nicht ruhig. Haben Sie denn an Gewicht zugenommen oder frieren Sie oder wie ist Ihre Lage?
Ich kriege rauf und runter. Ja, also eher zunehmend. Ich muss da sehr aufpassen.
Ja, also wenn schon jemand sagt, ich muss sehr aufpassen oder ich kann eigentlich nur ganz wenig essen, und wenn Sie wüssten, wie wenig ich esse und wie stark ich zunehme, dann müssten jedem Doktor sofort die Schilddrüsenohrenglocken läuten. Und das ist so einer der Vorgänge, wo man wirklich sagen kann, einfach ein bisschen, wenn man darf, wie gesagt, bei nicht entzündeten Schilddrüsen ein bisschen mehr Jod geben, ein bisschen mehr Feuer der Schilddrüse machen und dann kann auch allein daher schon das Gewicht zurückgehen. In Ihrem Falle, wo eine andere Krankheits- und Entzündungsgeschichte vorausgeht, würde ich meinen, dass man nochmal genau schauen muss, ob man nicht doch ein bisschen mehr von dem einen oder anderen Hormonanteil geben sollte.
Vielen Dank, Frau Hartmann. Alles Gute Ihnen. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für die rege Beteiligung, für die Anrufe. Ja, vielleicht ganz kurz, Herr Dr. Schlett, noch zum allerletzten Abschluss. Was wollen Sie uns mit auf den Weg geben? Wie kann man, das hatten wir gerade schon ein bisschen angesprochen, vorbeugen? Ja, vielleicht da noch einen Satz kurz.
Ja, also wissen Sie, die moderne Medizin trennt uns ja immer wieder auf in einzelne Segmente. Der eine geht zum Lungenfacharzt, der andere zum Nierenfacharzt, der dritte zum Endokrinologen, der für die Hormone zuständig ist. Aber ich wollte Ihnen auch heute an diesen Beispielen zeigen, dass unsere Hormonzentren selten alleine agieren. Dass wir also nicht auf die Schilddrüse blicken und sagen, das ist kaputt. Nein, wir müssen fragen, wo kommen Entzündungen im Körper vor? Und da kann die Ursache für eine kaputte Schilddrüse kann sogar im Dickdarm liegen oder im Dünndarm oder in einem unbehandelten, schweren Heuschnupfen. Also von daher wollte ich eigentlich ein bisschen die Sensibilität schärfen. Oder wenn zum Beispiel Frauen die Pille nehmen, junge Frauen die Pille nehmen und ihr eigener Hormonstoffwechsel auf die Pille reagiert, gibt es nicht wenige junge Frauen, die plötzlich eine Hashimoto haben, da plötzlich eine Schilddrüseninfektion, also eine Schilddrüsenerkrankung haben. Also versuchen Sie immer mehr die Zusammenhänge der Drüsen untereinander auch für sich selber zu erspüren, mit Ihrem Doktor zu besprechen, Symptome, die vielleicht an einer ganz anderen Stelle liegen, mit in den Blick zu nehmen, wie einfach nur da vorne auf den Hals zu schauen und sagen, naja, da stimmt's nicht. Vielleicht ist die Ursache eine ganz andere.
Vielen Dank, Herr Dr. Schlett, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute ins Studio gekommen sind, zu Gast waren in der Lebenshilfe mit dem Thema Schwermut, wenn das Gemüt Achterbahn fährt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin so Gutes schaffen.
Herzlichen Dank und auch den Hörern alles Gute und einen schönen weiteren April und Mai. Einen schönen Mai-Monat mit nicht zu viel Allergien und schönen Mai-Andachten.
Vielen Dank. Ja, das wünschen wir uns alle, einen schönen Aprilmonat mit wenig Allergien und dann mit umso größerer Freiheit vielleicht dann auch. die ein oder andere Andacht wahrzunehmen. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und darf auch darauf hinweisen, dass diese Sendung in der Nachtwiederholung um 23 Uhr noch einmal wiederholt wird, oder Sie gehen bei uns auf die Homepage unter www.horeb.org. Im Podcast-Angebot finden Sie unter der Rubrik Lebenshilfe dann auch diese Sendung, die Sie sich noch einmal herunterladen können. Machen Sie es gut, Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.